Radio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin mit Silke Super.
Wunderschönen guten Abend und ganz, ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, die noch besonderer ist als die normalen Sendungen von hier, denn heute Abend freuen wir uns über zwei spitzenmäßige Gäste. Ich freue mich auf 2 Stunden mit Andreas Dora und Sven Regner und Anlass ist deren gemeinschaftliches neues Buch, Die Frau mit dem Arm, und wir haben natürlich auch ein spitzenmäßiges Studiopublikum heute Abend da. Herzlich willkommen auch Ihnen. Volle Hütte. Falls Sie an den Empfangsgeräten schon mal bei uns im kleinen kuscheligen Studio waren, die sitzen im 180 Grad Rundrum-Modus inzwischen. Wir haben uns ausgedehnt in unsere kleine Boutique rein. Der normale Raum fürs Publikum hat schon nicht mehr gereicht. Es wird sicherlich ganz, ganz großartig und es gibt nicht nur Einblicke in das gemeinsame Arbeiten der beiden und das Resultat in Form des neuen Buchs, sondern wir werden auch sprechen über Musik, die Ihnen wichtig ist. Sie haben Songs mitgebracht und wir fangen einfach zum Einstieg mal gleich mit einem Song der Liste von Andreas Dorau an. Er hat sich gewünscht, Der Plan, da vorne steht eine Ampel. Das sei mal unser Einstiegssong und danach werde ich Ihnen nochmal alles ganz herrlich zusammenfassen und die beiden hier unter tosendem Applaus auch zu mir auf die Bühne bitten. Also erstmal viel Spaß mit dem Song, bis gleich.
Da vorne steht eine Ampel, komm schnell, sie leuchtet rot. Alle Leute warten, doch wir. Da vorne steht die Ampel, komm schnell, sie leuchtet rot. Alle Leute warten.
Das geht schon gut los mit 2 Musikern am Start. Es wurde sich erstmal gefragt, ob das eine Spezialversion vom Song war gerade, weil die Orgel nicht laut genug ausgespielt war für die Ohren von Herrn Dora und Herrn Regner. Konnten wir aber zum Glück alles richtig machen. Der Song ist einfach so ein bisschen älter und da ist die Pegelei bzw. das Mischen, dass alles gleich laut ist, glaube ich, noch nicht so ganz en vogue gewesen. So, dann fangen wir jetzt mal richtig an. Andreas Dora und Sven Regner sind jeder für sich schon ein Erlebnis und ich spreche aus Erfahrung. Wir begrüßen Sie heute Abend im Doppelpack, denn Sie haben es getan. Schon wieder. Zum Glück. Nach der gelungenen Zusammenarbeit am 2015 erschienenen Buch Ärger mit der Unsterblichkeit erscheint exakt heute im Galliani Verlag Ihre neue Kollaboration in Buchform und heißt Die Frau mit dem Arm. Dazu herzlich willkommen den beiden Urhebern. Herzlich willkommen Sven Regner und Andreas Dorau oder Andreas Dorau und Sven Regner. Entschuldigt, wenn ich liegen bleibe.
Ich muss auch so ein Mikrofon nehmen.
Ja, ja, ist hier Radio. Ja. Es ist mit Mikrofon. Es ist mir so eine Freude, euch zu sehen. Seid ihr gut drauf?
Wir sind spitze drauf, vielen Dank. Und du auch, oder?
Andreas. Es geht so. Es geht so. Okay.
Ja, siehste? Der Sessel ist unbequem.
Da geht's schon los. Ne?
Okay, würde es sich deutlich besser einstiegstechnisch stimmen, wenn du uns schon mal erzählst, warum du den Song vom Plan, den wir gerade gehört haben...
Also uns wurde gesagt im Vorfeld, dass wir Stücke suchen sollen aus der Zeit, als wir uns kennengelernt haben.
Nee, das war meine Idee.
Ach so, okay. Aber mir wurde das gesagt. Deine Idee wurde mir kolportiert.
Ja, gerade auch richtig so. Ja. Nein, es war so, dass wir sollten Stücke suchen. Und das ist ja so willkürlich. Und da dachte ich mir, okay, wir haben uns ja 81 kennengelernt. Ja, Andreas und ich. Ja, Andreas und
ich. Ist der Anlass noch bekannt?
Ja, ich kann die Geschichte genau erzählen.
Ja, erzähl mal die Geschichte, ganz
also,
genau.
Wir suchten händeringend einen Trompeter, weil Trompeter werden auch in der heutigen Musiksendung eine große Rolle spielen. Ich habe viel Stücke mit Trompete ausgesucht.
Okay, ja.
Christian Kellersmann, mein damaliger Mitmusiker, studierte mit Sven zusammen Musikwissenschaft.
Ja, im Institut an der Moorweide in Hamburg,
genau. Und der sagte, ja, da gibt's so einen Typ, Sven, der spielt Trompete. Und dann habe ich Sven besucht. Sven war gerade am sehr herzhaft Kartoffelsuppe kochen.
Ja, einer musste es tun, nicht?
Erzählte ich ihm mein Anliegen. Ich glaube, er war auch sehr geneigt, mitzumachen. Und dann wollte aber seine Freundin in Urlaub fahren. Und dann war Sven raus.
Ja, das war über im
das
Winter.
War wohl wichtiger.
Das war über Silvester und so. Und wir hatten schon, die hatten schon so ein Ferienhaus in Dänemark gemietet mit anderen Kumpels zusammen.
Das
und
meine wusstest du aber als
Freundin in Berlin.
Das noch nicht?
Wusste ich schon. Doch,
ach so.
Und habe ich dir auch gesagt.
Dann habe ich da nicht so
aber, richtig zugehört. Ja, hat wohl nicht richtig zugehört. Andreas war damals auch erst 17, muss man sagen.
Da hört man noch nicht gut zu.
Ne? Hat er andere Sachen im Kopf gehabt, nicht? Und aber das war im Grunde genommen, dass ich hatte also fast in der Dora-Band gespielt und dann sollte das aber nicht sein. Und dann wollte er mich abends noch mitnehmen zu Palais Schaumburg in die Markthalle in Hamburg. Und dann habe ich mich mit ihm am Bahnhof nochmal getroffen, bin mit ihm da hingegangen und dann hat er gesagt, und die ging an die Gästeliste und sagte, oh, hier ist nur für mich nur ein Platz, tut mir leid und war weg.
Vielleicht ertauchte ja auch die Geschichte mit der Freundin in diesem Urlaub auch erst danach
auf. Ja, und danach, nee, und dann haben wir uns erstmal ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Ne? So.
Aber auf jeden Fall, das erste Stück, was wir jetzt gehört haben, war von der Band Der Plan und tatsächlich Svens und meine Wege gingen dann auch parallel, weil die erste Element of Crime-Platte war dann eben auch auf Atatak, dem Label von...
Auf dem Düsseldorfer Avantgarde-Label Atatak, genau.
Und
da war Andreas ja auch eine ganz große Nummer. Der hat ja Fred von Jupiter ist ja bei Atatak erschienen. Ne?
Und auf jeden Fall, das ist die erste Gemeinsamkeit hier, der Plan.
Der Plan, das ist die Band, die eigentlich dieses Label gegründet hat und die waren auch eine ganz große Nummer.
So, also wir lernen schon mal, es geht heute nicht nur ums Buch, sondern wir lernen auch was über die musikalische Sozialisierung. So stand es in meiner E-Mail. Die Herren wünschen über ihre musikalische Sozialisierung anhand von jeweils 6 Wunschsongs zu sprechen.
Ja.
Auch.
Ja.
Flankierend zum Buch. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee und Geschichte. Ich komme mal zurück zum Anlass zum Buch. Die Frau mit dem Arm ist ein Buch voller extrem lustiger, absurder, kluger, empathischer Geschichten, die von Erfolg, Größenwahn, Auftrittsangst, seltsamen Veranstaltern und der Entstehung von Kunstwerken erzählen. Das habe jetzt nicht ich mir so aus meiner Frisur gezogen. Das hat, glaube ich, der Verlag irgendwie verschickt dazu.
Das ist ein super Verlag.
Das ist ein super Verlag. Absolut.
Die verschicken nur gute Sachen.
Auf jeden Fall, das möchte ich deutlich unterstreichen. Und um es mal direkt zu sagen, es wird hier heute nicht aus dem Buch gelesen, weil ehrlich gesagt machen die zwei noch so eine richtig offizielle Sause am 1.3. eine Premierenlesung im Kino International. Es gibt dann auch noch einen Termin in Köln, glaube ich, aber da komme ich am Ende dann nochmal zu, wenn ich das finale Werbejingle hier runterreppe. Da das Buch heute erschienen ist, haben wir gesagt, wenn die Lust haben zu kommen, und wir wissen ja, wen wir uns da ins Haus geholt haben, und es hat sich ja auch gerade schon in den ersten Minuten so gezeigt, man schmeißt mal, wenn man so ich ist, ein Stichwort rein und dann laufen die zwei im Autopilot und erzählen Geschichten und genauso haben wir uns das auch vorgestellt.
Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt.
Dass du so berechenbar bist.
Das traue ich mir schon gar nicht mehr, was zu sagen.
Nein, bitte nicht.
Im Radio bleibt einem ja auch nur zu reden.
Ja, ja. Also.
Man ist ja nicht sichtbar.
Ja, man kann aber, wie ich immer gerne sage, versuchen, Architektur zu tanzen im Radio. Das geht ganz gut. Also ich habe ja auch schon Choreografen und so Menschen interviewt, wo das Thema nicht grundsätzlich radiotauglich ist. Aber von sowas lassen wir uns hier ja einfach gar nicht abschrecken. Würdet ihr jetzt sagen, über die Zeit von damals kennengelernt und danke für die Einblicke in, es ist so schön, ich weiß gar nicht, wie ihr für das Buch auf einen Nenner gekommen seid, weil offensichtlich sind ja die Erinnerungen von zwei Menschen nicht immer ganz identisch.
Ist ja auch meine Erinnerung.
Es geht nur um Andreas.
Die in literarische Form gegossen wurde von dir.
Ja, Sven. Ich musste das aufschreiben. Also das war ja im Grunde genommen, ging das ja los mit dem ersten Buch, Ärger, Mitte und Sterblichkeit. Das war, wir hatten damals eine Tournee mit Element of Crime, die hieß, wir hängen tagsüber ab und spielen abends im Club. Und da haben wir 4 Tage in der Fabrik in Hamburg gespielt. Und jeden Abend kam Andreas vorbei, um mit uns zusammen das Lied Hamburg 75 zu singen. Weil das haben wir mal zusammen aufgenommen. Da singt er den Part von Gottfried, glaube ich, und nicht den von Lonzo, dem Teufelsgeiger. Und das ist ein Hit aus dem Jahre 1975 tatsächlich, aus Hamburg.
Den wir später auch noch spielen werden.
Da kann das jeder plastisch hören. Und das ist dann so das gewesen, dass er dann aber zu mir sagte, dass er jetzt also immer so viele Angebote von Anfragen von Verlagen hätte. Und ob man nicht irgendwas schreiben könnte, einen Roman oder so. Und ich sagte dann, dass es am einfachsten ist, wenn wir einfach seine ganzen Geschichten, weil ich kannte viele von diesen Geschichten, aufschreiben, weil die sind eigentlich fast interessanter als irgendwas Ausgedachtes. Also was kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Und damit haben wir da angefangen. Und das erste Buch geht halt bis Ende des letzten Jahrtausends und dieses Buch handelt von diesem Jahrtausend.
Und genau 2000 an, dass das neue Jahrtausend nicht gut für mich losging.
Ja, genau. Wobei ich glaube, dass das Jahrtausend eigentlich im Jahre 2001 anfing. Das ist das Komische, dass die immer sagen, das Jahrtausend fängt eigentlich im Jahr 2001 an.
Bin ich gut in Mathe.
Vielleicht meinen die aber auch die vielleicht aber, weil da der Euro eingeführt wurde. Jedenfalls habe ich das dann, haben wir also dann überlegt, wenn wir dann nochmal vielleicht ein zweites Buch aus diesem Stein pressen können, seine Erinnerungen, dann sind wir ja gut aufgestellt. Haben wir schon zwei Bücher.
Habt ihr das damals schon gedacht oder ab wann habt ihr über ein zweites Buch nachgedacht?
Nein, also ich hatte irgendwann vor 2 Jahren Sven angerufen, dass ich da mir gute Geschichten eingefallen sind und dann haben wir uns in einem luxuriösen Café in der Hamburger Innenstadt getroffen. Ja, doch.
Sven,
doch, das war ein sehr luxuriöses irritiert. Café.
Es gibt luxuriöse Cafés in der Hamburger Innenstadt.
Die gibt es.
Okay.
So, auf jeden Fall, da haben wir uns getroffen. Dann habe ich Sven so erzählt, was ich mir da so überlegt hatte. Sven fand das gut.
Meinst du jetzt dieses Buch oder das Buch davor?
Dieses.
Ach so.
Das andere war, das war im...
Das ist ja schon viel länger her.
Das war im Hinterhof von der Fabrik. Das erste.
Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht peinlich werden. Fällt mir gerade auf. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht peinlich werde. Du bist super. Aber was ich sagen will, ist, dass das Problem war halt, dass man dachte, dass ich erst dachte, oh, das wird aber dünn jetzt. Also weißt du, weil das erste Buch war ja die Sache mit Fred vom Jupiter und so weiter, diese Studium, der Filmstudium in München und so. Also so. Und dann dachte ich so, vielleicht wird das zu wenig. Aber dann kam da, das war wohl doch in Hamburg, in diesem luxuriösen Café in der Innenstadt. Da habe ich
jetzt
da
gerade.
Andreas hat genickt, wir sind uns einig. Und dann hat er mir das erzählt und dann ist mir aufgefallen, da ist noch eine Menge. Also da geht noch einiges, ne?
Aber ich musste auch wirklich tatsächlich bei diesem Buch erheblich tiefer in mich reinkramen. Also tatsächlich ist es erstaunlich, ältere Erinnerungen sind präsenter als neuere.
Ja, aber das ist immer so. Und das ist mir auch aufgefallen. Das ist vielleicht das Alter. Aber der Wolfgang Hörner zum Beispiel vom Galliani-Verlag hat gesagt, dieses Buch gefällt ihm noch viel besser als das letzte.
Und ehrlich gesagt, ein bisschen Fred vom Jupiter, wenn auch in anderer Form, ist ja auch drin, ne?
Weil der mich mein ganzes Leben lang begleiten wird, ob ich will oder nicht.
Ja, Schicksal als Chance, sag ich in dem Fall ja immer, ne? Also, das ist eben so, wenn man einfach einen großen Hit hat, dann muss der gelegentlich dann auch mal wieder raus, ne? Also, das muss man ja einfach auch erstmal schaffen. Das ist ja sowas, wo viele Künstler, ich verstehe das immer total, dass man damit eventuell ein Problem hat. Auf der anderen Seite denke ich immer, ganz, ganz viele Künstler würden wahrscheinlich gerne so ein Problem haben.
Ach, die wissen doch gar nicht, wovon sie reden.
Oder schreiben, je nachdem. Würdet ihr sagen, wie würdet ihr beschreiben, was euch verbindet? Ist das eine Freundschaft? Ist das eine
Norddeutschland.
Okay. Ja. Wie einträchtig oder wie analog zu dem, wie wir es jetzt hier gerade so erleben, ist denn, wenn ihr zusammenarbeitet? Also ist da immer gleich klar, wie es funktioniert? Zumal, weil ihr ja auch mit Ärger mit der Unsterblichkeit so ein bisschen im Groove seid und da anknüpfen konntet?
Ich glaube, wir sind wirklich, also klingt jetzt wirklich bescheuert, funktioniert aber unheimlich gut. Also wir sind beide äußerst konzentriert und schaffen unheimlich viel in kurzer Zeit sehr preußisch weg.
Okay.
Ja, der Andreas kam immer in Berlin vorbei und dann haben wir zusammen da gesessen, er auf dem Sofa und ich an meinem Schreibtisch. Und dann hat er mir erzählt, was er sich da ausgedacht hat oder was er da erlebt hat, also was er sich gedacht hat, was wir in das Buch tun sollen. Und dann habe ich das aufgeschrieben und ihm immer vorgelesen und hat er immer gesagt, ja, so ist es richtig. Und dann war es fertig.
Genau.
Na, das ist ja irre einfach.
Und dann hat der Wecker geklingelt.
Das ist einfach. Also das ist im Grunde genommen, das ist schon also schön verdientes Geld, kann man sagen.
Okay, dann.
Aber wir sind eben auch wirklich gut vorbereitet und sind eben schneller als andere.
So, genau. Ja. Dann müssen wir vielleicht weiter vorne ansetzen und sagen, wenn du halt sagst, die alten Erinnerungen sind präsenter, was ich übrigens echt unterstreichen kann. Ich glaube immer, die Festplatte ist, wenn man jünger ist, leerer. Nachher muss man sich immer überlegen, was man da noch abspeichert.
Geschichten ähneln sich und man kann die nicht mehr auseinanderhalten.
Ich glaube, man ist einfach leichter zu beeindrucken, wenn man jünger ist, weißt du? Später denkst du, oh, schon mal erlebt und so. Und dann merkt man sich das gar nicht erst. Aber wenn man jünger ist, oh, ein Schmetterling, weißt du, so als Dreijähriger. Oh, ein Schmetterling. Ah, das heißt Schmetterling, das Ding, weißt du?
Ja.
Und das ist, und das, da kommst du später nicht mehr drauf, so.
Später sieht man nur noch Raupen.
Später, ja.
Sag mal, und als du dann gekramt hast fürs zweite Buch und ein bisschen tiefer kramen musstest, wie bist du sortiert erinnerungstechnisch? Ist wirklich alles im Kopf von Herrn Dora oder bist du jemand?
Ich habe wirklich tatsächlich, bevor ich Sven angerufen hatte, bei mir war der Ausgangspunkt, Sven anzurufen, war König der Möwen. Die Geschichte wollte ich irgendwie erzählen. Und dann habe ich überlegt, gibt's denn da noch andere Geschichten, die war, und ich habe wirklich bestimmt von der Grundidee, dass mich das interessieren würde, 2 Monate mir so Notizen gemacht, was es da wirklich, bevor ich mich getraut habe, Sven anzurufen und wir uns in dem nebulösen Café da getroffen haben, hatte ich schon einen ganzen Stapel Zettel in der Hand und hätte berichten können.
Wie hieß denn dieses Café?
Das Teure.
Na, ich kann mich daran nicht erinnern.
Charlotte, wie hieß das? Du wolltest dahin.
Das kann man sich gleich mal merken. Bei Andreas sind immer die anderen schuld. Kann ich gleich mal sagen.
Das war gut da an dem Café.
Ja.
Also, das war kein schlechtes Café.
Okay, das können wir ja eruieren, während wir ein bisschen Musik hören, weil dadurch, dass wir ja eine umfangreiche musikalische Liste eingereicht bekommen haben, ist ja eine meiner Hauptaufgaben heute Abend, die zwei irgendwie insofern im Zaum zu halten, dass wir zwischendrin noch ein bisschen Musik gespielt kriegen. Also wir hatten schon was von Andreas, dementsprechend sind wir jetzt in der Liste von Sven. Ich hoffe, du hast sie gerade präsent und sagst einfach, was du gerne von deiner Liste als erstes gespielt hättest.
Ich habe sie überhaupt nicht präsent, sorry.
Dann ich weiß, Sven.
Tut mir leid, es ist ein bisschen doof von mir.
Da in der Mitte oben.
Dabei habe ich das sogar aufgetippt, glaube ich. In der Ulle. Ja, spiel doch Zartopek.
Ja,
Maxel und Bahamas, die erste Band, in der ich spielen durfte.
Weil er bei mir nicht mitspielen wollte.
Trompete ist von, wenn du Trompete hörst gleich, das bin ich.
Na, das ist doch wunderbar.
Und mit da dieser war ich erst Info. 21, stell dir mal vor. Hier.
Maxel on Bahamas hieß der Track von Zartopek. Spitzentrompete, oder?
Sehr gut.
So, für alle, die vielleicht erst später eingeschaltet haben, wir haben heute eine besonders zauberhafte Sendung live aus dem Bikini für Sie bei mir zu Gast sind. Ich weiß immer gar nicht, in welcher Reihenfolge nicht. Ich drehe es immer mal um. Wir haben Sven Regner und Andreas Dorau zu Gast und Anlass ist ihr gemeinsames neues zweites Buch, was sie gemeinschaftlich erarbeitet haben, möchte ich mal sagen. Herr Dorau hat sich erinnert, haben wir gerade schon erfahren, und der Sven hat es in literarische Form gegossen. So, ja. Es heißt, die Frau mit dem Arm erscheint exakt heute und es wird nichts draus gelesen, es wird darüber erzählt. Das finde ich überhaupt mal total schön. Das ist ein guter Ansatz. Ich habe persönlich natürlich auch so eine Idee dazu, was Andreas als Künstler besonders macht. Ich committe mich mal, ich bin auch Fanmädchen von Andreas Dorau Musik immer schon gewesen und habe ehrlich gesagt immer für mich gedacht, das Besondere an Andreas Dorau ist, dass er offensichtlich immer die perfekten Mitstreiter für seine jeweiligen Projekte findet. Und das
kann
fand
halt
ich
nicht viel.
Nee, so lasse ich dich aus der Nummer nicht raus. Sondern ich glaube, dass du eine ganz perfekte Vision hast von dem, was du machen willst. Und dass du wenn ich jetzt mal richtig Mainstream werden wollen würde, würde ich sagen, Madonna ist jemand, der das auch mal ganz gut gekonnt hat. Und ich finde, das ist auch sowas, was dich ausmacht auf einem sehr anderen, viel kredibleren Level.
Und also fühle ich mich ernsthaft sehr geschmeichelt und auch gut nachgedacht. Also tatsächlich, Musik machen hat mich eigentlich immer der Tonträger interessiert und nicht der Prozess des Musikmachens, und sagte mir, arrogant wie ich bin, den spare ich mir, da gibt's ja andere, die können das, und da frage ich doch einfach.
Ja.
Und das tue ich bis heute.
Und offensichtlich hast du ja auch ein schön volles Telefonbuch mit Leuten, die über spezielle Fähigkeiten verfügen, die auch immer alle total Bock haben, bei deinen Sachen mitzuarbeiten. Darüber liest man noch einiges in dem Buch. Und du hast vorhin auch schon gesagt, der König der Möwen. Wir haben da keinen Buchstabendreher. Es handelt sich wirklich um ein Projekt, der König der Möwen. Und das war eigentlich so ein zentrales Thema, was du in dem Buch mal aufarbeiten wolltest in irgendeiner Form. Sollen wir da ein bisschen drüber plaudern, was es mit dem König der Möwen auf sich hat?
Ja.
Weil das ist ja auch so ein Produkt oder Projekt, wo du ganz klar wusstest, was du machen willst und du auch Mitstreiter gebraucht hast.
Nein, ich habe also tatsächlich, das stimmt so nicht. Lag eines Morgens in einer Badewanne, es war meine eigene, und dachte über ein Theaterstück nach, was ich am Abend zuvor gesehen habe, und ärgerte mich maßlos über das Bühnenbild, und mir fiel auf, dass ich mich sehr oft über Bühnenbilder ärgere, und dachte, mein Bühnenbild, da ist doch noch viel Luft nach oben, und ein Plattenladen ist das richtige Bühnenbild, das ist doch mal ein Bühnenbild, das sehen alle Leute gern, und war zufällig 2 Stunden später mit Gerion Klug verabredet, der ehemals Besitzer eines Plattenladens war, erzählt ihm das. Und 2 Stunden später hatten wir dann tatsächlich ein Skript für ein Theaterstück. Wir wollten aber kein Theaterstück machen, sondern kam auf die doofe Idee, das Ding Musical zu nennen. Und davon handeln 3 Kapitel.
Es ist schon wirklich korrekt zauberhaft.
Wiedergegeben? Das ist ziemlich gut schon.
Dass jemand die Idee zu einem Musical hat, obwohl er mit Musical gar nichts anfangen kann. Und das Schöne ist ja dann auch, dass es...
Da hatte ich wohl nicht nachgedacht.
Aber schön ist auch, dass du ehrlich gesagt dann wieder genau was erzählt hast, wo ich persönlich finde. Ich finde meine Theorie ein bisschen bestätigt. Du hast einfach direkt jemanden da gehabt, der zum Thema Plattenladen sagen konnte, oh ja, da fällt mir was ein, ich habe zufällig einen. Also,
Das wusste ich ja, dass er einen hatte.
Ja, aber das kann ja nicht alles so ganz...
Also es war aber wirklich Zufall, dass wir uns 2 Stunden später, es war jetzt nicht, ach, ich habe da, als ich aus der Wanne mich abgetrocknet hatte, jetzt rufe ich mal den Gerion an. So war das nicht. Ich war wirklich zufällig 2 Stunden später verabredet wegen irgendwelcher anderen Kram. Aber ich nutzte die Gelegenheit.
Okay. Sven, wie siehst denn du das? Was ist das Besondere an Andreas als Künstler? Was hast du denn da so über die Zeit des Kennens und eben auch des Zusammenarbeitens, was hast du für dich da so rausgelotet, was du vielleicht vorher noch nicht so auf dem Zettel hattest?
Ich hatte von vornherein Lust, zum Beispiel, also das fing ja mit den Büchern, das fing ja an mit dem anderen Buch, ich hatte von vornherein Lust, das zu machen, weil diese Geschichten so gut sind und weil Andreas eine Art hat, diese Dinge anzugehen, also Musik, Videos, Filme, Theaterstücke, Performance, den ganzen Kram, auf eine Weise, auf die kein anderer Mensch das machen würde. Und das ist so überraschend und das ist dann sehr inspirierend. Man muss sich nur hinsetzen und muss das nur eben so aufschreiben, dass es, wenn man es liest, auch nach Andreas ein bisschen klingt. Also man muss diesen Sound finden und dann das so eben in Schriftform bringen, dass das funktioniert. Und das war eigentlich eine sehr, wie soll ich sagen, ich würde auch andere Sachen mit Andreas machen, weil es gibt Leute, Andreas ist so einer, ich kann auch noch ein, zwei andere, aber niemand ist natürlich so wie Andreas,
ich lächle.
Man muss im Umgang mit Andreas auch sehr vorsichtig sein, ne? Also, aber niemand ist, also er ist sehr, sehr inspirierend einfach. Es fallen einem dann auch selber Möglichkeiten ein, wie man das dann machen kann. Die Formulierung, das drängt sich alles auf. Und das ist, glaube ich, das ist sowas, so eine Katalysator-Geschichte, weißt du? So, da gehen so Prozesse in Gang. Besser kann ich es auch nicht beschreiben. Aber das macht Spaß. Außerdem ist es gut, dass Andreas immer genau weiß, was er kann und was der andere kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Deshalb kann er mit diesen Leuten so gut zusammenarbeiten, weil er weiß ganz genau, wenn der das so und so macht, dann ist das schon in Ordnung. Und wenn er aber was will, auf seine Weise, dann muss man auch dem folgen. Man kann dann nicht, kann ihn nicht dazu bringen, irgendwas das anders zu machen, als er das will. Das ist auch wichtig. Also soll ich das beschreiben? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen heikel jetzt eigentlich. Man will sich ja auch nichts verderben, ja. Also,
aber ich glaube, ich bin eben tatsächlich so. Und das ist jetzt nicht kokett. Ich glaube nicht, dass ich Leute ausnutze oder sauge,
nein, sondern
ich gebe auch was. Also tatsächlich, nein. Also tatsächlich, wenn ich auf eine Person zugehe, pass mal auf, du machst das. Ich habe da das und das könnte. Also ich will da auch irgendwie, dass die Person davon was hat und nicht nur ich irgendwie da mit meinem Teil nach Hause gehe.
Was macht ihr denn hier gerade? Eigentlich habe ich eine kleine Komplimentvorlage gemacht. Jetzt sind wir da draußen irgendwo hingekommen, wo du musst dich doch dafür nicht rechtfertigen. Ich finde es genauso.
Ich kann mit Komplimenten nicht gut umgehen.
Okay, gut.
Das ist dieses norddeutsche Ding, was uns verbindet, weißt du.
Ja, ich weiß. Vielleicht lösen wir das mit einem weiteren Song von eurer Liste einfach. Und da wäre der Herr Dorau dann dran. Möchtest du auch noch mal kurz einen Blick werfen?
Wir bleiben beim Thema Trompete. Jetzt kommt das Stück, was, glaube ich, sehr viele Musiker 1981 dazu gebracht hat. Wir brauchen unbedingt einen Trompeter. Und zwar Pickback, Papa got a brand new bag.
Jo, das war ein abgefahrener Song und auch so ein herrlicher kleiner Hit. Und das ist in meiner Plattenkiste zum Beispiel das, wo ganz viele gesagt haben, das passt da überhaupt nicht rein. Das fand man aber damals dann trotzdem gut, auch wenn man eigentlich was ganz anderes gehört hat. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass das auf deiner Liste aufgetaucht ist. Dann viel Spaß mit Pickback, kleine Musikreise. Willkommen zurück quasi. Das war aus der Plattenkiste von Sven Regner, Die Funk mit I Try to Live Alone. Wir haben Andreas Dora und Sven Regner zu Gast anlässlich ihres neuen Buches Die Frau mit dem Arm. Das ist exakt heute veröffentlicht worden und ich finde es schön, dass die beiden Zeit und Lust haben, mit mir drüber zu plaudern. Ja, wir haben zwischendrin auch immer Songs aus einer der beiden Plattenkisten jeweils und die beiden haben gesagt, sie erzählen auch gerne was dazu. Was ist der Aufhänger? Warum findet sich der gerade gehörte Defunct-Song auf deiner Liste, Sven?
Ja, das war als ich nach Berlin kam, das war ja 82, und bei Zatopek spielte. Zatopek war so eine Band, haben wir gehört, Bläser und so, so ein bisschen funky. Pickback war ein großes Vorbild und Defunct waren auch so Götter für uns. Weil das so ja war so funky war und so viel Bläser und Joseph Bowie, der Bruder von Lester Bowie, einer meiner Lieblingstrompeter, der spielt da Posaune und singt und so, und das ist eine ganz tolle Band gewesen und das war für uns einfach so eine ganz große Nummer. Die haben, glaube ich, damals gespielt im Quasimodo oder so, habe ich die gesehen. Das war irre. In dem kleinen Laden, ne? Und das war so, das hat so dermaßen irgendwie reingehauen. Die waren so laut und wild, das war echt stark. Also das fand ich gut und das finde ich eigentlich heute noch gut.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Ich guck mal, wie kommen wir jetzt wieder? Wir knüpfen mal an. Ich glaube, einer der Punkte im letzten Gesprächsblock übers Buch Die Frau mit dem Arm war, dass Sven gesagt hat, er mag, dass der Andreas immer so an unterschiedliche Projekte einfach irgendwie so rangeht. Das ist ja ein irres Portfolio von Dingen, über die man in dem Buch so lesen kann. Und das vermittelt eigentlich, dass du künstlerisch, Andreas, so ein sehr angstfreier Mensch eigentlich sein musst, weil es kaum was gibt, wo du sagst, das mache ich nicht. Also
Das gäbe es natürlich auch.
Ja, aber du bist da sehr, sehr sortiert, möchte ich so sagen. Und wie ist das für dich? Hast du so eine Liste von Sachen, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen, das mache ich alles noch? Oder ist sowas immer eher spontan, wie die Geschichte mit der Badewanne, die du erzählt hast? Dann sitzt du da und denkst, Bühnenbilder im Theater sind immer scheiße, man sollte mal was machen, was aussieht wie ein Plattenladen. Und zack, ist die nächste Idee da.
Meistens lande ich irgendwo. Also es gibt jetzt nicht so einen Marshallplan, irgendwie, was ich wie wo machen will, sondern irgendwie finde ich über irgendeinen komischen Zugang, ach, das finde ich interessant, und dann plötzlich stecke ich in irgendein Projekt.
Ja. Aber ich glaube, das ist noch was anderes bei Andreas. Nämlich, ich glaube, Andreas hat auch, ist also teilweise auch einfach durch Angst auch, also wie soll ich sagen, ist auch so ein Treibstoff für ihn, ja. Also auf eine gewisse Weise. Weil wenn man zum Beispiel zu Andreas sagen würde, Andreas, lass bloß die Finger vom Theater. Ne, mach das bloß nicht. Dann würde der sagen, ich habe da nicht gerade eine Idee fürs Theater. Weil das auch, also ich glaube, dass man, wenn in der Kunst unterwegs ist, man auch oft gerne gegen die eigenen Widerstände arbeitet. Aber das ist jetzt einfach mal so eine Vermutung. Ich nehme an, dass das schon ein bisschen übergriffig war, dass ich so eine Vermutung angestellt habe über Herrn Dorau. Aber man muss ja auch mal was eine kleine provokante Sache in den Ring werfen. Wie viel sagst du denn dazu, Andreas?
Ich bin da jetzt gerade etwas still.
Das ist die norddeutsche Art, weißt du?
Ja, genau. Dabei liegt der Ball ganz tief in deiner Spielhälfte, Andreas, eigentlich.
Ja, ich kann den stundenlang beobachten.
Okay. Das ist so schön. Ich finde überhaupt, also ihr habt vorhin in der Pause, während wir Musik gehört haben, habt ihr gesagt, man kann eigentlich gar nichts spoilern aus dem Buch, wenn ihr in Interviews jetzt zur Veröffentlichung rund um was gefragt werdet. Ihr erzählt total gerne was, weil ich habe gedacht, Manometer, was darf man denn erzählen? Was werden die wohl erzählen? Und bei welchen Sachen werden die sagen, nee, die Leute müssen ja auch noch irgendeinen Grund haben, das Buch dann irgendwie zu lesen.
Ich gebe einfach mal jetzt ein Beispiel.
Ja.
Weil ich glaube, das bin ich jetzt auch schuldig. Also zum Beispiel gibt es in diesem Buch, ich kenne das Buch nämlich ganz gut, da gibt es diese Stelle, ja, da, wo er nämlich sagt, warum er das Ding Musical nennt, König der Möwen und nicht Theaterstück, weil er will eigentlich kein Theaterstück machen, weil er Theater eigentlich doof findet.
Ja.
Und sagt sich dann nenne ich es doch einfach Musical, da bin ich kein Theaterautor.
Was?
Und das meine ich damit. Also, dass man im Grunde genommen diese verschlungenen Wege, die finde ich total interessant. Weil, dass man dann dafür zum Beispiel Musik braucht, ist dann für Andreas dann auch nochmal,
und das Lästiges kommt dann, Übel.
Das war dann nochmal ein ganz anderes Problem, was sich dann erst später auftat.
Vor allen Dingen viel später. Das viel ist ja das Erstaunliche. Normalerweise würde man ja vermuten, wenn jemand sagt, lass uns das Musical nennen, dass eine Sekunde später die Idee kommt, dann brauchen wir ja auch noch Musik. Und genau so war es nicht. Es war eine ziemliche Verzögerung zwischen
dem. Steh gern mit dem Rücken an der Wand.
Das meine ich mit Angst als Treibstoff, weißt du, was ich meine? Also Angst als als Motivation. Ja.
Absolut. Schwierigkeiten, um da wieder rauszukommen. Schwierigkeiten erzeugen, um sich daraus zu befreien.
Was ich unglaublich charmant finde an dem Buch oder überhaupt, weil ich kenne dich ja auch ein bisschen. Wir haben uns in den 90ern mal kennengelernt, als wir alle drei in unterschiedlichen Konstellationen bei derselben Plattenfirma irgendwie zugange waren. Du machst überhaupt keinen Hehl draus, wenn irgendwas nicht so perfekt läuft. Oder wenn du mal irgendwas, wenn du im Nachhinein sagst, also die Geschichte zu dem und dem Album und du erzählst da ganz, ganz viel und hast überhaupt keinerlei Scheu zu sagen, ich finde, das ist keins meiner besseren Alben, so in also, dem Ding. Und das finde ich unglaublich. Wie kommt das? Warum hast du so
eine... Ich finde, das sollten mehr Leute tun. Also ich habe jetzt, glaube ich, 12 Alben in meinem Leben gemacht. Kein Mensch, der 12 Alben macht, macht 12 gute Alben. Das ist statistisch Unsinn. Also es heißt ja nicht, dass die Alben, die nicht spitze sind, kacke sind. Das heißt bloß, sie sind vielleicht eher eine 3. So, was ja auch immer noch okay ist. Aber eben, ich habe bestimmt 3 bis 4 Dreier gemacht in meinem Leben, die aber immer noch okay sind. Also, und das kann man ruhig mal zugeben. Ich habe ja auch ein paar Sachen gemacht, die gut waren. Also kann ich mir auch erlauben, auch mal zu sagen, nee, das war nicht so dolle.
Also du hast viele Sachen gemacht, die ganz, ganz toll waren, aber nicht jeder, der so eine 3 als Album in so einem 12er-Övre dabei hat, setzt sich dann hin, schreibt ein Buch und thematisiert das dann da so zwingend. Das finde ich so irre. Du hast überhaupt keinerlei Berührungsangst, ich sag mal so, die Hose runterzulassen und zu sagen, ich habe tolle Sachen gemacht, aber eben auch nicht so tolle. Du hängst das überhaupt nicht zu. Und das habe ich mich so gefragt, ist das sowas, habt ihr darüber mal gesprochen? Gibt's sowas, wo du gesagt hast, da hat der Sven mit seiner Erfahrung als Buchautor vielleicht gesagt, ach, ich weiß gar nicht, ob wir das da so... Habt ihr in irgendeiner Form Austausch darüber gehabt, wie weit geht die Geschichte, ich sag mal salopp, wie weit lassen wir denn die Hosen runter?
Also Sven hat mich vor ein paar Geschichten bewahrt, kann ich da sagen. Okay. Also tatsächlich, für mich war es eben toll, in Sven eben auch schon den ersten Lektor zu haben. Also ich hätte mich alleine nie getraut, aus meinem Leben zu erzählen, wenn ich nicht wüsste, der strenge Sven sitzt neben mir und sagt mir nie, Andreas, du lass das mal besser stecken. So,
also das will echt keiner hören. Eigentlich alle Geschichten, die mit Verdauung zu tun haben.
Oder gesagt, mit Studentenjobs, die wolltest du auch nicht hören.
Ja, die war auch nicht so gut. Und aber
du hattest in den 2000ern noch Studentenjobs?
Nein, das war in den 80ern.
War bei dem Buch davor.
Diesmal habe ich sie aber wieder versucht
unterzumogeln. Diese Verdauungsthematik, da war ich nicht so drauf. Und das ist, ja, nee, aber zum Beispiel, ich finde das ja auch toll. Also es gibt auch so eine Geschichte von Elvis Costello, der hat mal, da sind seine Platten wieder aufgelegt worden, also so, ne, die alten Vinylsachen, und bei der einen hat er dann leider rausgeschrieben, gratuliere, Sie haben gerade meine schlechteste Platte gekauft. Ja, und das ist richtig, finde ich auch, das gefällt mir auch an dem Buch, es gefällt mir auch an dem, wie Andreas das erzählt, das ist schonungslos sich selbst gegenüber. Da wird nichts beschönigt.
Da ist auch kein anderer schuld. Wenn einer schuld ist, bin ich's. Also es ist ja nicht so, die Platte ist schlecht, weil der und der hat da Kacke gebaut, sondern mein Gott, da hat man eben nur einen mittelmäßigen Tag gehabt. Oder ein mittelmäßiges halbes Jahr.
Bist du so ein Typ, der so ein angefangenes Projekt auf jeden Fall durchzieht?
Ich zieh durch.
Das finde ich eine schöne Erkenntnis. Okay, wir müssen unsere Platten.
Dann tue ich doch.
Ja.
Ja, 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 ja. Aber wie? Ja, ja.
Wir müssen unsere Plattenliste auf jeden Fall auch nochmal durchziehen. Herr Dora, was würdest du denn von deiner Liste gerne noch?
Ich finde gut dieses Mischen aus Duzen und Siezen.
Ja.
Dann nehmen wir wieder die Trompete mit Paul Haig, Running Away.
Okay, und müssen noch zwei, nicht, dass Sie denken, ich muss das immer noch kommentieren, sondern wir haben die ganze Liste von Songs hinten und ich habe gesagt, wir kriegen die zwei nie dazu, dass sie in geordneter Reihenfolge das so abarbeiten, weil der Gesprächsverlauf vermutlich dann doch einen anderen Weg nimmt und das dann überhaupt nicht mehr zusammenzuführen ist. Und deswegen haben wir die kleine sportliche Aufgabe, dass die Technik hinten an der ganzen Liste sitzt und immer schnell gucken muss, was wir aus dem Archiv gerade hochziehen. So, ich glaube, diese Erklärbärzeit hat dafür gereicht. Viel Spaß mit dem Song. Wir sind heute in einer kleinen Spezialsendung. Andreas Dorau und Sven Regner sind zu Gast mit ihrem niegelnagelneuen Buch, gemeinschaftlich erstellt. Herr Dorau hat erzählt, Herr Regner hat es in literarische Form gegossen, das heißt Die Frau mit dem Arm. Und die beiden haben inzwischen nicht nur synchronisierte Arbeitsabläufe, sondern auch synchronisierte Toilettenzeiten. Und so obliegt es mir, zwischen dem gerade gehörten Song aus der Plattenkiste von Andreas Dorau, das war Paul Haig mit Running Away, noch schnell einen Song aus der Liste von Sven Regner anzumoderieren. Den kennen Sie halt eh, Die Stranglers Golden Brown. Zu dem Song haben Freunde von mir, die auch Musiker sind, zu Recht gesagt, dass Cembalo ist in der deutschen Popmusik überhaupt unterrepräsentiert. Da gibt's international nur diesen Track von den Stranglers. Da könnte man auch mal drüber nachdenken und das vielleicht mal aufgreifen. Vielleicht ist das ein weiterer Fall, um Andreas Dora auf ein Projekt anzusetzen. Mal gucken.
Radio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin mit Silke Super.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde heute Abend und ich bin hier durchaus nicht allein. Wir haben erstmal pickepackevolle Hütte. Herzlich willkommen nochmal unserem großartigen Studiopublikum. Und die sind natürlich auch nicht ohne Grund so aufgeräumt und klatschfreudig. Wir haben tipptopp Gäste. Andreas Dora und Sven Regner haben den heutigen Erscheinungstermin ihres zweiten gemeinsamen Werkes, Die Frau mit dem Arm, genutzt, um hier einzureiten und uns ein bisschen drüber zu erzählen. Es geht einher mit Songs, die die beiden irgendwie vorgeschlagen haben, die ihnen persönlich was bedeuten. Wir steigen in diese Stunde ein mit einem Song von Element of Crime. Der war in der vergangenen Stunde, da haben wir schon ein bisschen drüber erzählt und was erfahren, warum er da ist. Er ist Hamburg 75, auf dem Hören war, wie auch im Verlauf der nächsten Stunde beide. Also viel Spaß mit dem Track und dann sind wir gleich hier live zurück und werden weiter eintauchen ins Kosmos von dem großartigen neuen Werk Die Frau mit dem Arm. Hamburg 75, Element of Crime, da ist auch Andreas Dorau zu hören und genauso ist es heute Abend hier in der Sendung. Sven Regner und Andreas Dorau sind bei mir zu Gast wegen ihres neuen gemeinsamen Buches. Seit heute zu kaufen, Die Frau mit dem Arm, und wir können da einfach auch mal in die tollen Geschichten eintauchen, die uns da präsentiert werden. Ich würde als Stichwort gerne mal Hypnose in den Raum werfen. Andreas, wie kommt man auf die Idee, sich hypnotisieren lassen zu wollen, um irgendwie verschüttete Dinge über den Fred vom Jupiter in dir zu erfahren?
Also, das Ganze ging so los. Wir wollten eine Dokumentation, meine Freundin Anne Schulte und ein Freund von mir sind gehellt, zu dritt. Wir wollten eine Doku drehen über mein Leben. So, also ich wollte niemand anders eine Doku drehen lassen, weil ich wollte Kontrolle behalten. Und ich machte auch den Fehler, alle Leute selbst zu interviewen, was die Leute leider bisschen maulfaul erscheinen ließ. So, war keine gute Idee. Und auf jeden Fall musste eben auch das Thema Fred vom Jupiter her. Und ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Und dann hatte Sönke die Idee, wie wär's denn? Er hatte einen Werner Herzog-Film gesehen, in dem die Schauspieler alle unter Hypnose spielen. Und gucken, ob ich unter Hypnose irgendwie ich meinem Drama da näher komme. So, er fand einen Hypnotiseur am Rande von Hamburg, der sich der Hypnosekönig handelt, ein sehr netter älterer Herr. Wir machten einen Test mit dem Kameraassi, der fiel nach 2 Sekunden in totale Trance und erzählte nur noch Unsinn. Das lief schon mal gut, so, und dann war ich dran, aber es passierte nichts. Die Kamera lief, alle starrten gebannt auf mich. Ich lag da, aber es wollte sich keine Trance einstellen und ich wusste ja, wir drehen, also habe ich irgendwas gemurmelt. Und später stellte sich raus, sie haben es alle gemerkt, dass ich gar nicht in Trance war.
Nein, das gut fand ich, dass du erzählst, dass du das simuliert hast, um den Mann, damit der Mann nicht beschämt
ist. Genau, ich wollte den Hypnotiseur nicht bloßstellen vor der Kamera. Es war ja nicht seine Schuld, dass ich so willensstark bin.
Ja. Du hast also quasi dem großen Hypnosekönig von Hamburg widerstanden.
Trotz, ja.
Ja, Wahnsinn. Sven, hast du irgendwelche Erfahrungen mit Hypnose? Konntest du das in irgendeiner Form nachvollziehen oder hattest du direkt so Bilder im Kopf oder wie war es?
Nein, ich mochte nur die Idee, dass er einfach, das ist auch sehr norddeutsch, er will den Mann nicht bloßstellen, er soll nicht peinlich sein für den. Also tut er einfach so und erzählt irgendeinen Quark.
Aber sehr schlecht.
Hat keiner geglaubt.
Dann
sehr schlecht. Also, ja, das ist schon gut.
Ich finde, dass das unglaublich Schöne bei diesen Geschichten ist, man hat sofort Bilder vor dem Auge und das funktioniert alles so und das ist wirklich so, dass man denkt, auch großartig, ich wäre selber gern dabei gewesen, und dadurch, dass ihr das alles zu Papier gebracht habt, ist es ja eigentlich fast so. Dann gebe ich mal als nächstes Stichwort rein, die Adorno-Stimme in der Verhaspelungskatastrophe.
Soll ich wieder erzählen oder willst du erzählen?
Nee, erzähl du mal ruhig, okay. Du machst okay. Das eigentlich ganz gut.
Oh, gut. Willst du da mitschreiben? Adorno ging so los. Ich kriegte einen Anruf, ob ich an einem Hörspiel teilnehmen wollen würde. Es ging um Adornos Traumprotokolle. Wieso ich? Die Redakteurin vom Bayerischen Rundfunk hätte festgestellt, dass meine Sprechstimme der von Adorno so ähneln würde. Ich war total geschmeichelt, sagte zu, sagte aber auch noch, ich bin Legastheniker, vorsichtig, ich könnte mich verhaspeln. Dann guckte ich mir, das waren nur 10 Seiten, das ist schaffbar, dachte ich mir. 9 Seiten liefen auch prächtig. Auf Seite 10 wurde schwierig, ich kriegte plötzlich kein Wort mehr richtig hin. Am Ende, ich verkürze das jetzt mal.
Wir haben Zeit.
Am Ende mussten sie einzelne Worte aufnehmen und die zusammenschneiden, weil ich überhaupt nichts mehr hingekriegt habe. Das war einer der dunkelsten Stunden in meinem Leben.
Aber auch wieder so eine, wo du angstfrei drüber berichtest und die wir deswegen, es ist so unvorstellbar. Es läuft 9 Seiten wie geschnitten Brot und plötzlich, weiß ich auch nicht, lief es dann gar nicht.
Das ist ja gut erklärt in der Geschichte, dass er...
Sehr gut aufgeschrieben.
Ja, aber auch sehr gut erklärt. Einfach, dass solange es läuft, läuft's. Aber wenn man sich einmal verhaspelt, dann ist das Selbstvertrauen weg und dann geht gar nichts mehr. Also das ist so komplette Blockade. Das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Aspekt. Also wenn das, man läuft da frei durch die Gegend, alles prima, einmal ganz kurz nur gestolpert und dann geht gar nichts, dann bleibt man stehen und geht nichts mehr. Das finde ich irgendwie stark. Also das hat mich beeindruckt bei der Geschichte. Auch, dass er das ganze Geld dann noch bekommen hat, trotzdem. Das war schon super. Ja.
Hat das mit dir
was? Ich habe mir aber das Hörspiel nie angehört.
Nee.
Hast du seitdem Hörspielblockade oder?
Ja, ich kann seitdem keine Buchstaben mehr sehen. Nein, das war wirklich, diese Blockaden sind, das ist ja auch kein schwieriges Wort oder ein Fremdwort oder so. Das kann ein kleines zweisilbiges Wort sein, was ich plötzlich verkehrt ausspreche und dann setzt eine totale Panik ein, dann ist das Selbstvertrauen hinüber und ich komme nicht mehr an mich ran. Dann ist für ein paar Stunden erstmal der Ofen aus.
Deshalb machen wir die Lesung auch so, dass wir haben eine Lesung aus dem Buch, dass ich lese und Andreas zeigt Sachen. Artefakte.
Sachen ist ganz gut, ja.
Ja, Artefakte. Filme, Andenken, sowas, Plattencover, Videos, so Sachen.
Steine.
Früher habe ich Steine gezeigt, ja. Davon bin ich aber runter.
Davon bist du runter. Die Steine sind... Okay, die Geschichte muss man vielleicht ein bisschen ausholen, oder? Es gab, wir sind bei der Stone Faces Don't Lie Steine Nummer, oder?
Genau.
Ja, okay. Da kann ich ja dann kurz mal reingrätschen, weil bei der Lesung aus dem ersten Werk war ich auch dabei und es war einfach fantastisch. Weil damals hat man zu jeder Plattenveröffentlichung an die Redaktionen, damit die sich gut erinnern an neue Songs, irgendwas geschickt als kleine Aufmerksamkeit, die irgendwas zu tun haben sollte mit der Thematik des Songs vielleicht auch. Beim Song Stone Faces Don't Lie wurden dicke, fette Kieselsteine verschickt, warum auch immer, als Briefbeschwerer.
Nein, ursprünglich wurden kistenweise Süßigkeiten mit Smileys verschickt, was ich unmöglich fand. Dann stellte ich aber fest, dass die Poststelle von der Universal nicht einem Versender zuordnbar ist. Also man kann über die Stelle, ist nicht verfolgbar, wer was verschickt hat. Und da sah ich natürlich eine Möglichkeit, man kann alles verschicken. Und dann haben wir uns, Charlotte und ich, uns über mit einem befreundeten Maler, 4000, große, das waren wirklich doppelt faustgroße Kieselsteine
schwere.
Schicken lassen, sehr schwere. Auf die hat er dann ein Gesicht gemalt, also Stone Faces, und die haben wir dann für Unsummen durch Deutschland rum durchgeschickt.
Und zum Glück hast du, und das ist nicht so oft der Fall, kann ich aus meiner Erfahrung mal sagen, auch wirklich noch so ein Steinchen behalten. Und solche Artefakte werden dann bei der Lesung gerne an passender Stelle von Andreas hochgehalten. Das muss man sagen.
Aber von den Steinen bin ich ja runter.
Von den Steinen bist du runter, okay. Bist du so ein Sachenaufbewahrer? Hast du?
Nein, es war bloß, der Stein war zu schwer zum Wegschmeißen.
Okay, es gab ja, ich weiß nicht, wie zielstrebig ihr da wart, ob ihr, als ihr euch für das erste Buch zusammengesetzt habt, gleich klar war, wir machen da auch eine Lesung und wie machen wir das dann und so. Es gab irgendwann, und das ist auch in dem neuen Buch nachzulesen, die Idee, eine Lesung im Rahmen der Veranstaltung Popkultur zu machen. Und da hat Andreas irre Ideen gehabt und hat aber irgendwie gedacht, er spinnt diese Ideen mal ohne Sven, der da irgendwie als norddeutscher Bedenkenträger kurz mal rausgehalten werden soll. Was möchtet ihr zu dieser Geschichte und deren Hintergrund mit uns teilen?
Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich bin ja ausgeschlossen worden. Und so ist das dann ja auch geendet. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ne? Also
es wurde nichts draus.
Ja, weil ich meine... Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass du ein Projekt hattest, was du dem, es ist ja so, es gibt ja, und das finde ich das Tolle an diesen Geschichten, Andreas ist in allen Stadien der Welt zu Hause quasi, also wenn er Fußballspieler wäre, wäre das so. Also zum Beispiel eben auch subventionierte Hochkultur, no problem. Andreas Dora kommt und Andreas Dora hat ein Konzept oder eben auch nicht und sagt irgendwie, ich das und das würde ich machen und findet dann auch Leute, die das mit unterstützen. Und
das wurde aber, das wurde an mich rangetragen.
Also, ja gut,
es kam doch von denen, dass sie gesagt haben, sie wollen eine besondere Lesung, nicht einfach nur Lesung, was mir denn zu dem Thema einfallen würde. Und dann habe ich losgesprudelt.
Ja, genau. Ja, nicht und einfach deswegen, Lesung. Ja, dann schickt man den Regner nach Hause und macht mal ein richtig dickes
Ding. Nein, Game. Einfach Regner gar nicht einfach Regner
das überhaupt das
nicht
ganz, Bescheid sagen. Das ganz große ganz Rad.
Bescheid sagen, einfach mal.
Ja, da wird das ganz große Rad gedreht. Ja, ist eine meiner Lieblingsgeschichten eigentlich, ja. Da komme ich ganz gut bei weg, weil ich nicht drin vorkomme, ganz ehrlich.
Was wäre eine Traumlesung in deiner Welt, wo du alles machen könntest, was irgendwie geht? Was für Besteck würdest du auffahren, Andreas?
Also, ich würde gerne mit Wasserballett arbeiten.
So in den Dimensionen sind wir also, okay.
Eine Drehbühne.
Der Tag wird kommen, ich schwör's.
Ich sehe uns das Studio hier ein bisschen umbauen, ehrlich gesagt. Ich könnte da mal vorstellig werden und denke halt so Wasserballett hier.
Nein, ja. Andreas möchte in den Friedrichstadtpalast, hat er schon gesagt.
Ich glaube auch, okay. Ja, man muss auch noch Ziele haben, absolut. Ja. Eine andere Erkenntnis, die ich unfassbar großartig fand, weil ich so dachte, natürlich, das ist so schön, dass sowas mal jemand sagt. Und du hast gesagt, dein Lebensthema ist eigentlich der Refrain von einem Song. Wer braucht Strophe, wer braucht Intro, wer braucht Zwischenteil? Man lebt doch eigentlich für den Refrain.
Na, ich lebe für den Refrain. Ich kann da nicht für andere Menschen sprechen.
Wann hast du das festgelegt? Also ist,
man muss,
ist dir das
man muss
immer
dazu
schon
sagen,
klar?
Also ich glaube, jeder Mensch, der sich für besonders stark für Musik interessiert, hat einen bestimmten Zugang. Bei manche, die stehen auf Rhythmik, manche stehen auf Virtuosität, andere stehen auf Klang oder tolle Texte. Bei mir war es tatsächlich schon als Kind der Refrain. Ich habe als Kind, eben wenn ich vor meinem Plattenspieler saß, immer wieder die Nadel zurückgesetzt und mir diese eine Refrainstelle angehört und konnte mich daran nicht satt hören. Und seitdem, also und ich habe dann auch, wenn ich Stücke schreibe, fange ich meistens mit dem Refrain an und brauche dann auch den ganzen anderen Kram nicht.
Was ist denn dein Zugang bei Songs? Hast du dir darüber Gedanken gemacht während des Aufschreibens, Sven?
Ich glaube, bei mir spielt Melodie eine ganz große Rolle. Mhm. Also was jetzt dann teilweise mit dem Refrain korrespondiert, aber nicht unbedingt muss. Also es gibt auch Lieder ohne Refrains oder aber mit Strophen und so kleine Kehrreime haben. Melodien, glaube ich, spielen eine ganz große Rolle. Aber das ist schon richtig. Also jeder hat da seinen eigenen Zugang. Und ich weiß, bei Andreas war es schon früher so. Ich kannte ihn ja auch, dann habe ich ihn bei der Plattenfirma dann ja wieder getroffen, als Videokonsultant. Und der immer so, ja, der Ref, auf den kommt's an, auf den Ref. Der Ref. Das war so richtig manisch, ja. Das finde ich schon stark. Und das. Und deshalb habe ich das auch ganz gut verstanden. Aber es ist ja nicht, hat ja nicht so gut funktioniert, wie du dachtest.
Live, ne? Sehr gut. Live sehr
gut. Live war es gut, ne?
Ja. Live war es wirklich gut. Und als ich dann dachte, okay, jetzt schnitze ich mal schnell den Tonträger raus, musste ich feststellen, dass sich das die Stücke kannibalisierten. Also tatsächlich, man hatte nach drei Stücken, also bei einem richtigen Stück, was nur auf Refrain basiert, muss sozusagen die gesungene Refrainzeile von Note 1 bis zum letzten Schlussakkord eigentlich immer repetitiv sein, so. Und bei zwei Stücken ist das dann noch interessant. Beim dritten, aha, jetzt habe ich es aber begriffen, lass mal stecken. So, und insofern, huch, was ist denn das jetzt? Ich wollte aber die Platte, ich ziehe ja durch, weitermachen. Und dann hatten wir aber durch Zufall eben beim Aufnehmen Passagen, wo nur die Akkorde mal liefen. Also jetzt nicht andere Akkorde, sondern die Akkorde, die unter dem Refrain waren. Und das war dann sehr angenehm. Also dann war eben so der Refrain eben ein bisschen stiller und dann schwoll er wieder hoch und versank wieder. Und so ist es eine Platte, die aus nichts anderem aus Refrains besteht, die aber nicht permanent zu hören sind. Und dann ist es sozusagen mein persönliches Wesentliche. Das, was mich an Musik interessiert. Ja, mein Brühwürfel.
Ja, natürlich.
Ich bin so froh, dass du das jetzt sagst, weil Brühwürfel wäre genau das, was ich als nächstes reingeschmissen habe.
Die isst man ja auch so
schön.
Gerne, die Brühwürfel.
Lutschig.
Das weiß ich ja genau.
Ja, aber der Brühwürfel ist genauso komprimiert, was das Süppchen angeht, wie eben der Refrain. Es ist so schön. Ist natürlich eine 1A-Vorlage für den nächsten Song. Sven, guck doch nochmal auf dein Listchen. Was dürfen wir zugehört?
Was mit Brühwürfel?
Ähm... Ja, spielt doch Kid Creole and the Coconuts.
Die haben gute Refrains.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist ein Stück mit einem anständigen Refrain. Da kann man überhaupt nicht Stool pitchen. Da kann man überhaupt nicht meckern. Wenn das kein Refrain ist, dann weiß ich nicht was.
Ach, herrlich. Dankeschön, dass ihr den mitgebracht habt. Den habe ich auch schon viel zu lange nicht mehr gehört. Aus der Plattenkiste von Sven Regner, Kid Creole and the Coconut Stool Pigeon. Perfekt passend zu dem, was wir gerade so erörtert haben. Das ist richtig, richtig schön. Und wenn Sie später eingeschaltet haben, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sendung live aus dem Bikini heute Abend für Sie auf Radio 1 mit Sven Regner und Andreas Dorau. Die zwei haben schon wieder zum Glück für uns alle gemeinsame Sache gemacht. Ihr neues Buch, das man seit heute käuflich erwerben kann, trägt den schönen Titel Die Frau mit dem Arm und bearbeitet, wenn man so möchte, die kreative Schaffensphase von Andreas Dorau von 2000 oder 2001, da waren sich die Herren nicht so ganz einig, bis zur Jetztzeit. So, gerade fiel der Begriff Videoconsultant oder Videocommissioner. Das ist was, womit du, Andreas, eine ganze Weile deine Brötchen verdient hast. Das erzählst du in dem Buch auch so ein bisschen. Vielleicht, um alle so ins Boot zu holen, was macht denn bitte ein Videocommissioner oder Consultant?
Zu der Zeit waren wir bei der gleichen Plattenfirma. Als der Videomusiksender Viva an den Start ging, brauchten plötzlich alle Plattenfirmen in Deutschland Videos. Und zwar gestern. So, und plötzlich schossen Musikvideoproduktionen aus dem Boden wie Pilze. Und keiner konnte irgendwie Spreu vom Weizen trennen. Und wir alle drei waren ja bei dieser bestimmten Plattenfirma, deren Namen wir hier nicht sagen wollen. Und die suchte eben dann, musste auch der Sache irgendwie Herr werden. Und dann wusste man, ich habe Film studiert. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Videoconsultant werden wollen würde.
Und wen hast du da, also wer hat dich konsultiert zum Thema Videos?
Der Besitzer der Plattenfirma.
Nee, das heißt also, Künstler, die einen Song hatten, wo man dachte, das könnte ein Hit werden, die haben sich von dir...
Nee, nicht Künstler, also Plattenfirma, hier, wir haben hier einen Hit, dafür brauchen wir gestern ein Video.
Naja, das ist ja einfach so gewesen, dass ab einem bestimmten Punkt, als das so dann so kippte, Ende der 80er, dass eigentlich sozusagen diese ganze Single-Idee, also man bringt eine Single raus von der Langspielplatte, dass die unbedingt mit dem Video verbunden werden musste. Und wenn es gab nur diese zwei Akteure, MTV und Viva, also erst nur MTV und dann MTV und Viva. Und wenn und für die musste ein Video unbedingt produziert werden, dann warf man unheimlich viel Geld da rein. Und wenn die dann
pervers viel Geld,
und wenn die dann gesagt haben, finden wir aber doof das Video oder das spielen wir nicht, dann war das ganze Geld sozusagen weg. Und das war so.
Und die Videos wurden für 50% der Band oder den Act vom Konto abgezogen.
Ja,
also die Unsummen waren jetzt nicht, die Plattenfirma investiert da ganz toll viel Geld, sondern eben 50% des Budgets hatte der Act zu tragen.
Oft jedenfalls verrechenbar und so, genau. Und das war im Grunde auch eine ganz schlimme Zeit, weil im Grunde die Plattenfirmen ihrem eigenen Produkt, nämlich Musik, überhaupt nicht mehr vertrauten, sondern davon ausgingen, dass eigentlich kein Arsch Musik will, alle wollen nur diese Filme sehen. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil die Leute haben ja trotzdem Langspielplatten gekauft und da waren ja höchstens ein oder zwei Lieder irgendwie mit diesen. Aber weil das Musikvideo, diese Musikfernsehen war einfach so ein starker Akteur, die wurden so viel geguckt, dass das hundertprozentig wichtigste Werbetool war und das war eine unfassbare Geldverbrennung.
Goldrausch.
Ja, es war einfach ein Mist vor dem Herrn. Und man musste immer diese furchtbaren Filme drehen. Und Andreas war der König sozusagen.
Ich habe versucht,
das im Auge des Sturms und hat das alles.
Ich habe versucht, das noch halbwegs glimpflich über die Bühne zu kriegen. Ich habe versucht, die Leute vor sich selber zu beschützen.
Ja, da habe ich dann Andreas auch wieder getroffen 1996. Als wir ein ganz grauenhaftes Video mit Element of Crime gedreht
haben. Ist das eigentlich jemals fertiggestellt worden?
Das war so hässlich geworden.
Das war das Schlimmste, mit dem ich je zu tun hatte. Das
allermieseste Video ever. Und das haben wir dann versucht zu retten und so. Da mit dem Video bin ich dann zu Andreas, muss ich dann hin und wir gucken das zusammen an. Und das war alles ganz, ganz furchtbar. Und da haben wir uns dann mal wieder gesehen, nach all den Jahren. Ja, und haben wir auch nicht vergessen.
Und trotz schlechtem Video oder der schlechten Erfahrung, habt ihr ja trotzdem quasi nicht voneinander lassen können.
Andreas, aber der Videoconsultant ist im Grunde so was wie ein Filmproduzent. Also er sitzt sozusagen dabei und sagt, okay, so und so viel das Budget, was bekommen wir dafür, welche Firma nehmen wir, wer soll das drehen, welchen Kameramann und für welchen Zweck. Ne? Also Viva, wie du selber sagst, Quatschbunte.
Ja, und tatsächlich war eigentlich sowas wie ein Lote. Also da ich selber Musik machte, wusste ich, was so die Bedürfnisse einer Plattenfirma sind. Da ich auch Filme gemacht habe, wusste ich auch, was die Bedürfnisse einer Filmproduktion sind. Und jetzt konnte ich dann immer sagen, wenn die eine Seite Unsinn erzählt. Also ich konnte sagen, hier, wenn der sagt, wir brauchen so und so viel Geld oder wir brauchen das und das Gerät, kann ich sagen, kannst du deiner Mutter erzählen? Und wenn die anderen sagen, wir brauchen das dann und dann, kann ich auch sagen, hey, stopp mal, ihr wollt das erst in 2 Wochen da und da. Wieso drängelst du jetzt hier? Also konnte ich sozusagen, weil ich einer der wenigen, die abwägen konnte, welche Bedürfnisse oder welche Forderungen waren wirklich berechtigt und musste dann eben so ein bisschen vermitteln und musste auch die Künstler eben vor sich selbst beschützen, weil die kamen eben, ey, ich habe eine Spitzenvideo-Idee und dann muss ich denen dann mal leider sehr oft sagen, ja, das Video kenne ich, das habe ich gestern Abend auch gesehen. So.
Genau, leider von einer anderen Band. Ja. Ja. Gibt's eine schöne Erinnerung in Sachen Videoconsulting von dir?
Nein.
Warum habe ich das fast vermutet? Okay, wir würden noch mal in eure Plattenliste reingucken. Und ich habe total den Überblick verloren. Wo sind wir denn? Ach, ich glaube, Andreas ist wieder dran. Hier ist noch mal das Listchen.
Dann nehme ich die Band, die ich ohne Sven mir angeguckt habe, Palais Schaumburg.
Okay, mit dem Song. Ich übernehme gerade noch mal.
Rote Lichter, wir kommen wieder nach Norddeutschland, zum Hafen.
Palais Schaumburg, ja.
Ja.
Palais Schaumburg. Die Band, die ich dann auch live wirklich nie gesehen habe,
weil du beleidigt warst.
Ja, ich war gerade gegen beide, also gegen dich und gegen Palais Schaumburg. Ja,
genau. Und dann
ganz normal.
Die hatten ausgeschissen.
Ja, konnten nach Hause gehen. Ja.
Ohne dich.
Ja. Finden sich aber zu
Zukunft ohne mich.
Ja, ja. Trotzdem auf der Liste. Viel Spaß mit dem Song.
Radio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin mit Silke Super.
Dann South Street haben wir gehört, quasi aus der Plattenkiste von Sven Regner. Und damit nochmal herzlich willkommen und wenn Sie später eingeschaltet haben, wir sind in einer besonderen Sendung live aus dem Bikini für Sie auf Radio 1 mit Sven Regner und Andreas Dorau oder Andreas Dorau und Sven Regner, je nachdem, wie Sie es lieber oder gerne hätten. Die Frau mit dem Arm führt uns hier alle zusammen. Das ist das neue Werk, was die beiden gemacht haben. Andreas Dorau hat es erlebt und erzählt. Sven Regner hat es in eine literarische Form gegossen. Das Ganze hat heute den Weg in den deutschen Buchhandel gefunden und die beiden haben das zum Anlass genommen, uns hier ausführlich zu besuchen. Ich kriege mich hier zusammen mit dem Studiopublikum ehrlich gesagt oftmals gar nicht mehr ein über die lustigen Anekdoten, die die beiden uns quasi hier so präsentieren, über das Entstehen dieses Werkes und sie haben darüber hinaus jeder auch noch Songs mitgebracht, die ihnen in den Jahrzehnten ihres gemeinsamen Weges als Musiker und auch Bekannte, ich würde so weit gehen und sagen Freunde, ich weiß nicht, ob ihr da so zustimmt, auf alle Fälle so, die sie da so berühren. Und ja, ich find's so zauberhaft, weil ihr habt so, es läuft so total und dann manchmal hat es so Momente, wo man denkt, es ist ja schon wirklich zauberhaft und ihr seid euch einig und manchmal so gar nicht, wie es im Leben halt eben einfach so ist. Würdet ihr sagen, ihr seid Freunde?
Ich finde Freunde ein schwieriges Wort, grundsätzlich. Also, ohne Scheiß. Also, ich würde sagen, ich bin mit Sven befreundet.
Ja, das sind feine Unterscheidungen auch.
Wie? Oder bin ich dir jetzt da
zu nahe? Nein, das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Nein, also wir, da hat das ja ganz zu Recht am Anfang schon gesagt, das Norddeutsche bringt uns zusammen. Und das ist Teil davon. Da macht man kein Ding draus.
Also Freunde sind für mich so Leute, die irgendwie mittwochs grillen.
Was wir ehrlich noch nie gemacht haben.
Nee.
Nur mittwochs nicht oder überhaupt nicht?
Also eben das mit dem Freunde tue ich mich grundsätzlich schwer.
Wie würdest du denn, wenn du Sven jemandem vorstellst, was würdest du
das
sagen?
Das ist Sven.
Ach so. Ja, so kann man das auch machen, ne?
Ja, genau.
Okay.
Ich könnte dazu die Hosengeschichte erzählen, wenn du willst.
Ja.
Ich kann die Hosengeschichte erzählen. Also die Sache ist ja so, wir haben uns ja 82 getroffen, dann waren wir beim selben Label, haben voneinander gehört immer so, ne? So aus der Ferne, weil wir mit den Atatak-Leuten zu tun hatten und so. Ich habe mich jemals immer nach Andreas erkundigt, so rum läuft das vielleicht am besten.
Ich habe Radio gehört.
Und dann haben wir uns dann tatsächlich Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er wieder getroffen. Da gab es ein Dreierkonzert, Pyrolator, der Plan und Andreas Dorau im Loft in Berlin. Und ich kam in die Backstage und setzte mich dann so zu Frank Fenstermacher oder so von der Plan und da hielt mich mit ihm. Und Andreas kam plötzlich vorbei und sagte, Sven, sag mal, sitzt du auf meiner Hose? Und ich sagte, Andreas, ich würde mich doch niemals auf deine Hose setzen. Und meinte damit, das würde ich nicht tun, weil man in der Backstage setzt man sich ja nicht auf die Hose von dem Künstler. Und er dachte, ich hätte gesagt, Andreas, ich würde mich doch nicht auf deine Hose setzen. Also, er sagte immer so, ich bin mir zu fein, um mich auf deine Hose zu setzen. Und da war gleich mal wieder 5 Jahre Funkstille.
Aber man muss aber auch dazu sagen, also Sven hatte mich auch in einem mental schlechten Zeitpunkt erwischt. Also eben diese Tournee war ein Steinefressen. So, und ich hatte das Unglück, als Erster immer spielen zu müssen an diesem Abend. Und kein Mensch wollte meine Musik hören. Also das war das Album Ärger mit der Unsterblichkeit. Und ich war mein erstes Dance-Album. Und das Atatürk-Publikum fand das den allerletzten Scheiß, was ich da machte. So, und genauso fühlte ich mich dann auch. Und wenn Leute Backstage kamen, wollten die mit den anderen reden. Keiner wollte mit mir reden. Und diese Wut hat Sven dann abbekommen. 5 Jahre lang.
Ja, es war auch in Ordnung. Also es war okay. Ich hatte Eva Schutt hier von Loft-Konzerts. Ich hatte das gar nicht mitbekommen, dass das so ein Problem war. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, dass das ein Problem war.
Ich kann ja auch Dinge für mich behalten.
Und dann, genau. Und dann habe ich 3 Monate später oder so, bin ich dann zum Tempodrom, das war noch dieses Zelt damals, und da war Eva Schütte an der Kasse und sagte, na du Arschloch. Und ich sagte, wieso das denn? Ja, hat der Dorat gesagt, du bist ja voll die dumme Sau. Da war ich auch... Warum das denn? Ja, du wolltest dich ja nicht auf seine Hose setzen. Ja, so kommen die Menschen auch mal zusammen.
Warst du zu fein dafür?
Das ist mal zum Thema Freunde, ne? Also mal unter uns so.
Vielleicht ist das der Punkt, wo ich ein Leitmotiv von Andreas Dorau in den Raum werfe, das er mit uns auch teilt in diesem Werk, Die Frau mit dem Arm, nämlich Tiere sind die besseren Menschen. Ein Leitmotiv deines Schaffens, glaube ich, ist so, wie du es beschreibst,
Tiere
oder?
Tiere tauchen öfter auf.
Ja, warum ist das so und was würdest du mit uns...
Die sind leichter zu besingen.
Wirklich? Okay.
Denen kann man alles Mögliche andichten und gibt nie eine Beschwerde.
Das ist eine super Idee, wenn ich drüber nachdenke. Sven, bist du dabei?
Ja,
Songs über Tiere?
Ja, also ich verstehe das total. Ich finde das auch schön, wenn Andreas Songs über Tiere macht. Das finde ich.
Sven macht ja auch Stücke zuweilen, wo Tiere vorkommen.
Oh,
ja.
Ich bin auch ein großer Fan von Andreas' Film Schlag dein Tier.
Ja. Er hat nicht. Das ist ja wirklich noch so diese. Man denkt, man ahnt, worum es in dem Film geht, und es geht um was ganz anderes. Das ist, glaube ich, Tierbesitzer gegen ihre Tiere in einer Quiz-Sendung. Ne? Also Gewinn gegen dein Tier, nicht verhau dein Tier.
Genau. Ist also wie Bedeutung. Kinder gegen Erwachsene oder so bei so Quiz-Sachen so. Ne?
Ja, oh Mann.
Die Tiere Schlag gewinnen den Star.
Ja, und die Tiere gewinnen auch da immer.
Ist doch logisch.
Es gibt anlässlich des Buches auch so ein wunderschönes Foto von euch. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist nicht Teil des Buchs, aber man kriegt das, wenn man das geschickt kriegt. Das ist ein Foto, wo ihr zwei sitzt, jeder auf so einem Stühlchen.
Ich mit meinem kleinen Hühnchen und Sven mit dem dicken Huhn.
Und Sven hat einen Hund. Wie kam es dazu? Was ist die Geschichte zu
diesem wundervollen Foto? Also eigentlich wollten wir beide mit Hühnern. Die Hühner waren aber irgendwie ein bisschen widerspenstig. Und vor dem Hund hatte ich ein bisschen Respekt. Und Sven ist der Mutigere als uns. Das haben wir heute festgestellt. Und Sven hat dann eben sich erbarmt, da dieses riesige Tier zu bändigen. Und ich habe mich mit dem kleinen Hühnchen rumgeschlagen.
Wobei ich muss sagen, der Hund war sehr freundlich eigentlich. Nein, das war die Idee der Fotografin Charlotte Goltermann. Und
stimmt.
Sie ist mit uns nach, ich war irgendwo noch rausgefahren, Friedrichshain,
Treptow.
Und da war so ein Haus und die hatten einen Hühner und eben einen Hund. Und da haben wir das dann gemacht.
Und da das Buch ja eine Fortsetzung ist und wir bei unserem ersten Buch ein Foto hatten, wir beide
mit so einem Porzellantier. Ne?
Nein. Nee, Charlotte, was hatten wir? Kaninchen?
Kaninchen. Wir hatten Zwergkaninchen.
Wir hatten Kaninchen, was sehr zärtlich aussah.
Ja.
So, das kam kommerziell sehr gut an. Und da wollten wir ansetzen. Das sollte weitergehen. Und dann brauchten wir eine Steigerung. Und das sollten Hühner sein. Aber wie gesagt, die Hühner waren schwierig und dann musste der Hund her.
Nee, 2 Hühner wäre auch ein bisschen langweilig gewesen. Bei Hühnern muss man sagen, also falls das jemand auch mal nachstellen will, das Foto, man muss die Hühner
am Fuß
so nehmen
packen
und dann an die beiden Füße zusammen in der Hand halten, dann sind die still. Das ist wie wenn du den Ausschalter betätigt hast. Zack, sind die still. Das ist total irre.
Hat auch nicht, hat auch kein Ei gelegt oder nee, so.
War total friedliches, liebes Huhn dann.
Also wobei Hühner extreme Auflagen haben bei Videodrehs, wie ich zum Beispiel weiß, um mal unnötiges Fachwissen in den Raum zum Thema Huhn zu schmeißen.
Du warst auch mal Video-Consultant, ne?
Das stimmt, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber ich wurde mal mit
also ich habe nie mit Hühnern gedreht.
Ja, aus gutem Grund. Ich kann davon auch nur abraten, weil Hühner haben wahrscheinlich wie viele Tiere und zu Recht eine krasse Lobby. Und wenn man Hühner mietet für ein Video oder Filmdreh, dann gibt es eine genaue Auflage, wie oft ein Huhn pro Tag hochgeworfen werden darf. Und da kommt auch jemand mit, der aufpasst.
Wir haben das Huhn mit Zärtlichkeit überschüttet und das wurde auch nicht hochgeworfen.
Haben die Beine gehalten und dann war gut.
Es ist jedenfalls ein ganz zauberhaftes Foto geworden, das wollte ich nur mal sagen.
Hatte schöne Minuten mit dem Huhn.
Wenn das Huhn mal ein Buch schreibt, wird es vielleicht auch genau das Gleiche über dich sagen.
So. Da sage ich jetzt nicht zu.
Nee, wir sagen vielleicht was zum nächsten Song. Von der Liste wäre fällig ein Song von Andreas. Und zwar haben wir da noch The Wirtschaftswunder Analphabet. Warum hast du den mit aufgeführt?
Weil wir, Svenja vorgeschlagen hatte, wir sollten nur Stücke aussuchen, die in den Jahren spielen, wo wir uns kennengelernt haben. Also sind das alles Stücke aus den Jahren 81, 82.
So sei es. Wirtschaftswunder, Analphabet, Sie sind bei Radio 1. Andreas Dora und Sven Regner sind zum Glück auch da. Wir befinden uns im Endspurt der heutigen Sondersendung anlässlich Ihres neuen gemeinsamen Werkes, Die Frau mit dem Arm. Andreas Dora hat Geschichten erzählt und memoriert aus seiner Schaffensphase aus diesem Jahrtausend. So würde ich es mal fassen. Und Sven Regner hat das Ganze in literarische Form gegossen. Und zum Glück hat der Galliani Verlag gesagt, Spitze, da machen wir ein Buch draus. Und so sitzen wir heute hier am Erscheinungstag. Es ist mir nach wie vor ein großes, großes Fest und es macht so viel Spaß mit euch, darüber zu plaudern. Wir haben uns aus gutem Grund dafür entschieden, dass wir nur in Anführungsstrichen drüber reden und wir hier nicht so eine Art kleine Lesung simulieren. Denn es gibt einen Termin, am 1.3. eine große Premierenlesung im Kino International in Berlin. Ihr habt auch im Verlauf des Abends natürlich schon erzählt, dass ihr es zum ersten Buch damals so gemacht habt. Sven liest, Andreas hält was hoch, beziehungsweise wirft Bilder und kleine Filmchen rein irgendwie. Genau so.
Also jeder tut das, was er am besten kann.
Genau. Und das wird dann am 1.3. und ich glaube, es gibt auch noch einen Termin in Köln am 4.3. Steht da euer Plan schon? Habt ihr da alles schon vorbereitet oder wie durchorganisiert seid ihr da so?
In der Pause etwas beraten. Also,
ach so.
Ich habe mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben, da werde ich am Montag Sven eine Mail zu schreiben.
Ja, ich habe muss Andreas also anhand der Sachen, die er hat, also der Videos, Filme, die er gerne zeigen will, einfach sagen, weil die Kapitel sind alle gut, also zum Vorlesen eignen sie sich alle sehr gut und man muss sich für irgendwas, das ist am besten, das anhand der Sachen zu entscheiden, die man dazu zeigen kann, dass das also zusammen den bestmöglichen Abend ergibt, ne? Und das ist auch, da freue ich mich auch sehr drauf, weil es gibt auch diese ganzen Geschichten zu den verschiedenen Videos und Film, da will man die auch einfach wirklich gerne mal auch mal sehen. Und das ist natürlich toll, wenn man das dann an so einem Abend dann auch erst vorgelesen bekommt und dann auch mal sehen kann.
Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte um das Album Ich bin der eine von uns beiden, wo ich irgendwie sauer auf die Plattenfirma war und dann ein Video wurde noch gedreht, was ich aber der Plattenfirma vorenthalten habe. Das hat die Plattenfirma nie gesehen und das würde ich zum Beispiel gerne jetzt mal zeigen wollen. Das ist ein gutes Video.
Ja, ich würde das auch gerne mal sehen. Also da freue ich mich jetzt ja schon noch mehr praktisch. Das ist ja, jetzt ist die Sache ja schon total toll. Also jetzt können wir eigentlich die Sache schon gelaufen.
Also jetzt kaufen die Leute Tickets, weil sie dieses Video sehen wollen, das geheimnisvoll ist.
Ich würde 3 kaufen, gleich sofort. Also,
Also das Konzept für den 1.3. steht, würde ich mal sagen.
Die Sache läuft. Nein, das ist ja das Tolle bei Andreas, dass es eigentlich immer diese tollen Sachen dazu gibt, dass man
also
dass man überprüfen kann anhand dessen, was man dann sieht, also was vorher gesagt wurde.
Also ich bin übrigens tatsächlich bei der Lesereise vorher, war es dann tatsächlich so, dass ich oder wir beide hinterher feststellten, ja Andreas, da hast du ja schön was erzählt, als das Filmmaterial sprach, eine andere Sprache als das, was ich erzählt hatte, ne?
Ja, man kommt dem Buch da schon so ein bisschen auf die Schliche, nicht? Also das, aber das macht ja nichts, weil das ja auch so eine Art Filter ist, die Erinnerung und wie man das dann so erzählt. Und das finde ich auch toll bei Andreas, dass er sich das auch jetzt nicht so speziell nochmal angeguckt hat, um das genau richtig zu erzählen. Wir haben es auch nicht überprüft. Wir haben es auch nicht überprüft. Das ist gefühlte Wahrheit, was in diesem Buch steht. Und das ist ja aber so doch
eigentlich. Also es ist aber nicht, es war nicht kilometerweit weg.
Nein, nein,
es war
in der Nähe. Nicht. Also ich habe mir dann hinterher dieses Flaschenpfand zum Beispiel, dieses Flaschenpfand-Video, das ist so eine interessante Geschichte, die ist so toll, habe ich mir das hinterher mal angeguckt und das hat wirklich eine Menge gebracht, muss ich echt sagen.
Nein, aber eben es ist jetzt nicht so, dass ein falscher Eindruck entsteht, Sven liest und dann kommt ein Video. Nein, also tatsächlich, ich habe da eben Filmmaterialien und Mixed Media, was ich dann so zeige, eben damit tatsächlich so Dokumente dazu.
Ja, wir können auch mal ein paar Worte wechseln miteinander. So. Ja. Das war das, mein Lieblingsdialog bei dem ersten Buch war ja bei den Abenden, dass Andreas diesen Stein hochhielt und dann sagte ich jetzt, es ist auch ein sehr schwerer Stein. Sven, willst du ihn mal halten? Kannst du ja mal selber sagen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, Andreas, das ist wirklich ein sehr schwerer Stein.
Und das also, haben wir dann achtmal hintereinander und
wie man es aus dem TV-Shopping kennt, weißt du, das ist ja, das ist ja ganz erstaunliche Gemüseraspel. Also das ist genau diese Nummer. Das ist schon toll. Also.
Naja, aber wir sind ja jetzt hier im Radio. Man musste eben tatsächlich, wir haben ja in relativ großen Räumen da gelesen. Und die Leute in der 500. Reihe konnten ja natürlich nicht sehen, wie groß und schwer dieser Stein ist. Das musste man dann schon den Leuten so ein bisschen näher bringen. Ja. Also dieses Gewicht, diese Größe.
Ja, auch die Raumdimension entspricht gefühlten Wahrheiten. Es ist subjektives Erleben in dem, okay. Was soll ich sagen? Es ist ja auch nicht umsonst angekündigt als Buchpremiere mit Leseshow. So möchte ich mal sagen.
Ja, Leseshow wird ja auch jetzt immer gesagt eigentlich bei allen Lesungen, weil...
Das haben die von uns abgeguckt.
Ja, weil dann der Mehrwertsteuersatz sofort von 19% auf 7% sinkt. Ohne Scheiß. Wenn du nur Lesung machst, dann musst du 19% Mehrwertsteuer abführen vom Ticketpreis. Und wenn das aber als Show ist, dann 7%.
Aber bei einer normalen Lesung hätte ich ja nichts zu tun. Dann sitze ich da 90 Minuten rum und bohre in der Nase.
Heinz Strunk hat früher zwischendurch immer mal Saxophon gespielt. Ne? Genau deswegen zum Beispiel. Ja.
Also so einen Scheiß machen wir nicht.
Ja, so einen Scheiß machen wir nicht.
So hätten wir das auch mal in Tat.
Wir können auch gar nicht Saxophon spielen.
Die Konzepte von Heinz Strunk. Okay, also Die Frau mit dem Arm heißt das großartige Werk. Erscheint heute oder ist heute erschienen im Galliani Verlag. 192 unterhaltsame Seiten, Sie ahnen es inzwischen, oder? Kosten gebunden 22 Euro, haben eine unfassbar tolle Farbe, bei der ich mir nicht so ganz sicher bin, ist das noch blau oder ist das schon
das ist
lila?
Lila?
Okay, sehr schön, okay.
Das ist blau,
lila und
klar.
Prägedruck. Lila Prägedruck ist es.
Es ist Prägedruck, aber blau.
Nein, das ist lila.
Blau.
Sowas von lila.
Aber wenn das nicht blau ist, dann weiß ich nicht.
Wunderschönes Lila.
Gehen Sie doch einfach in den Buchhandel Ihres Vertrauens und bilden Sie sich eine eigene Meinung. So, auf alle Fälle, es hat natürlich, es war die richtige Entscheidung, heute hier im Publikum dabei zu sein, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil ich finde, die beiden sind so irre unterhaltsam und zum anderen, weil es natürlich hier vor Ort Verkaufsexemplare gibt und die beiden werden das gerne ausführlich im Anschluss an die Sendung signieren. Der eine das blaue und der andere das lila Farben.
Ganz genau.
So. So, und ansonsten gibt's am 1.3. im Kino International um 20 Uhr die Buchpremiere mit Leseshow und am 4.3. gibt's The Same Procedure in leichter Variation vermutlich in Köln im Theater am Tanzbrunnen. Rennen Sie zuhauf das Internet ein und reservieren Sie sich Ihre Karten, das wird grandios, alle Infos rundherum und dazu gibt's auf galliani.de unter anderem. Meine Herren, was soll ich sagen? Es war erwartbar, aber es war mir trotzdem ein sehr, sehr großes Fest.
Sind wir so berechenbar?
Ich habe einfach gewusst, dass ich mit euch eine Bombenzeit habe. So. Und
das war doch nett gemeint.
Unsere Hörer und Hörer. Jetzt geht es wieder los mit der Hose.
Das mit den Komplimenten.
Das war nett gemeint. Ja. Sie würde sich auch auf deine Hose setzen.
Ich würde es so würde ich es beschließen wollen. Und schon wird das Ding im Prinzip rund, richtig.
Wir sehen uns dann in 5 Jahren, ne?
Ja, ich weiß. Genau.
Ich weiß, ja.
Und bringt eure Hosen mit und dann gucken wir, wer sich auf wessen Hose setzt und was draus noch wird. Ansonsten Im Prinzip ist ja die Geschichte, wenn wir es chronologisch oder wenn wir es nochmal durcholen, von den Nullerjahren bis zu jetzt halt auserzählt. Ich hege die absolute Hoffnung, dass den beiden weitere Themen einfallen für weitere vergnügliche Projekte. Und ich sage ganz, ganz lieben Dank. Es war mir wirklich nicht nur ein großes Vergnügen, sondern wahrhaftig auch eine große Ehre. Schön, dass ihr heute Abend hier wart und das alles mit uns geteilt habt. Lieben Dank, Andreas Dora und Sven Rieck.
Wir bedanken uns.
Ja, selber vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank.
Danke, Silke.
Dankeschön.
Sehr gerne. So. Und von Svens Liste gibt's jetzt zum Abschied noch Salomon Burke und A Change Is Gonna Come. Kommen Sie mir gut durch den Abend. Danke fürs Zuhören.